ARD. Christoph, ich würde dir zum Anfang gerne mal eine ganz kurze Sequenz aus einem Film einspielen. Das sind nur 5 Sekunden, aber ich denke mal, du weißt relativ schnell, wer da spricht.
Sieh es dir an, Simba. Alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich.
Ja, das ist ganz klar. Das ist König der Löwen. Hört man ja auch direkt bei Simba. Und dann diese tiefe, gütige, aber auch kraftvolle Vaterstimme. Das ist Mufasa, eben der König der Löwen. Und ich finde, den kann man auch mit gar keiner anderen Figur in dem Film verwechseln, weil der Bösewicht Scar, das wäre so ein Löwe im gleichen Alter, aber der hat so eine hohe, dünne Stimme und da ist so was Verschlagenes drin, wo man eigentlich am Anfang schon weiß, dass man dem gar nicht trauen kann.
Ja, und da merkt man auch irgendwie, Stimmen haben schon richtig Macht. Also die transportieren schon mehr als nur den Inhalt. Die transportieren irgendwie eine bestimmte Atmosphäre, Emotionen und das irgendwie nicht nur nebenbei. Also da steckt ja wirklich viel Arbeit hinter. Ich würde mal sagen noch, weil in Zukunft kann es sein, dass das, was wir gehört haben, vielleicht mit einer künstlichen Intelligenz und irgendwie mit einem Klick fertig und die Figur spricht, obwohl der Sprecher gar nicht im Studio war.
Ja, und für Streamingdienste und Fernsehsender wäre das natürlich total praktisch, klar. Aber was bedeutet das für die Zuschauer? Was bedeutet das für die Sprecher und für das Handwerk und eigentlich die Kunst des Synchronsprechens auch?
Ja, und das alles ist jetzt gar nicht so weit weg. Das ist also jetzt irgendwie nicht so richtig dystopisch, denn das passiert gerade ehrlich gesagt bei Netflix. Der Streamingdienst möchte nämlich, dass seine Synchronsprecher eine Vereinbarung unterschreiben, mit der sie Netflix dann erlauben, ihre Stimme auch für KI-bezogene Zwecke zu nutzen. Die Sprecher wollen das zum größten Teil aber nicht und streiken.
Wo geht es also hin mit der Synchronisation? Spricht bald nur noch die KI? Ich bin Christoph Borgans.
Und ich bin Katja Hackmann. Wir sprechen über all das mit einem, der sich da richtig gut auskennt, mit Mufasa, mit dem König der Löwen oder vielleicht auch anders gesagt, bürgerlich gesagt, mit Matti Klemm. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Das ist ja toll, dass ich hier der Löwenanteil in dieser Sendung sein darf.
Genau, richtig. Ja, aber Herr Klemm, Sie sind ja nicht nur der Löwe, nicht nur Mufasa, sondern auch die bekannte Stimme von Jason Momoa, etwa in Filmen wie Aquaman oder Dune oder die Stimme von Mahershala Ali und vielen anderen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie gehen ins Kino und da spricht eine Figur mit Ihrer Stimme, aber diesmal waren Sie nicht im Studio. Wie fühlt sich das an?
Grauenhaft. Also ich mache mal gewagten Vergleich. Man stelle sich vor, man ist Pianist und man hat zum Beispiel Beethoven-Sonaten eingespielt und auf einmal hört man im Radio, dass der Name gesagt wird und man hat die Mozart-Sonaten, die gerade gespielt werden, gar nicht gespielt, sondern das hat dann eine KI gemacht. So ähnlich kann man es, glaube ich, ganz gut vergleichen miteinander. Das ist also, Kunst entsteht ja immer aus dem Menschen heraus, mit seiner ganzen Spontanität und mit seinen ganzen Bedürfnissen, mit ganzen Lebenserfahrungen, mit der ganzen Gestaltung. Und wenn das auf einmal nur noch eine billige Kopie ist, die vorhersehbar ist, dann geht, glaube ich, ganz viel verloren.
Sie sagen, das wäre grauenhaft. Sie sprechen ja auch billige Kopie. Das fand ich jetzt ganz treffend. Können Sie das vielleicht irgendwie erklären? Was wäre für Sie das Tragische da? Hat das was dann mit Identitätsverlust oder es ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt, der da dann verloren gehen würde? Was ist es?
Naja, billige Kopie deshalb, weil es wird natürlich aus Kostengründen gerade gemacht. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwas kommt, wo man sagt, wow, das wird jetzt alles total voranbringen. Ne? Also als zum Beispiel der Tonfilm erfunden wurde, dann ging das noch näher an den Menschen heran. Man hat den Menschen atmen hören, man hat ihn sprechen hören, man hat das Timbre gehört, man hat Stotterer gehört, man hat also alles noch ganz anders wahrgenommen und das hat den Menschen eigentlich noch mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und jetzt wird es vom Menschen weggehen in die Konserve sozusagen, in etwas, was total vorhersehbar ist. Und natürlich geht da ganz viel Spontanität verloren, weil die Kunst hat ja auch immer den Menschen herausgefordert in ihrer Gänze. Das ist jetzt nicht nur in der Sprache so, das ist in der bildenden Kunst so, das ist in der Musik so. In allen Kunstrichtungen ist es immer das Unvorhersehbare, was etwas, was besonders werden lässt. Also wenn ich jetzt mir zu Hause einen Musiker, Musikerin anhöre, ist es was anderes, als wenn ich jetzt auf einem Konzert war und noch ein ganz anderes, echtes Gefühl erlebt habe. Und darum geht es uns eigentlich im Großen und Ganzen. Und dadurch, dass es jetzt ein Kostenfaktor ist, ist es natürlich besonders tragisch, weil die Kosten, die dann da eingespart werden, werden ja jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt an den Konsumenten weitergereicht.
Lassen Sie uns vielleicht dann da mal über das Handwerk Ihres Berufs auch sprechen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Wenn Sie jetzt so eine Figur sprechen, was spielt denn da alles rein? Also ich nehme an, was die Figur in der Szene erlebt, aber vermutlich auch der Schauspieler die Figur spielt. Also man beschäftigt sich mit der Rolle und dem Schauspieler oder wie ist das?
Natürlich fließen da mehrere Dinge ineinander. Also wenn ich mir jetzt eine Szene anschaue, die Situation, die gespielt wird, dann gucke ich natürlich ganz viel auch in die Augen, was dieser Mensch, den ich dann bedienen darf in seinem Spiel mit meiner Sprache, versuche ich dann zu lesen, was ist dahinter. Man sieht in den Augen sehr viel. Die Augen sprechen auch immer eher als der Mund übrigens. Deswegen ist das Interessante, das dann daraus zu lesen. Und dann ist es so, ich hole viele Gefühle dann einfach zu mir. Also wie würde mir es so gehen in diesem Moment, wenn mir, was weiß ich, jemand wegstirbt auf einmal? Wie würde sich das anfühlen? Und dann kommen natürlich meine eigenen Lebenserfahrungen, meine eigenen Gedanken, meine eigenen Gefühle.
Sie haben ja jetzt gerade einige Punkte aufgezählt, die das Synchronsprechen besonders macht, auch gerade im Gegensatz zu KI-generierten Stimmen. Wenn sich jetzt die Qualität dahingehend aber noch weiter verbessert. Sehen Sie da irgendwann vielleicht das Problem, dass da fast gar kein Unterschied mehr wäre? Oder sagen Sie, das ist überhaupt nicht möglich, weil das eine ist eben von Menschen gemacht und das andere, da steckt eben was Technisches hinter. Und dieses Emotionale, das kann eine Maschine so gar nicht rüberbringen. Was sagen Sie dazu?
Also, ich glaube, dass Menschen gerne von Menschen angesprochen werden. Und nicht von irgendwelchen computergenerierten Tonspuren, die in einem Serverpark in Amerika wohnen. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Das Problem ist, dass es besser wird, liegt ja daran, dass mit unserem Spiel trainiert werden soll. Und das macht es so schwer. Also, dass wir sozusagen in dem Fall sogar ohne Bezahlung, also kostenlos, KIs trainieren sollen, damit wir uns dann selber abschaffen. Das ist ja keine Entscheidung, die aus Content-Gründen geschieht, sondern diese Entscheidung wird in der Abteilung Finance getroffen.
Wir haben ja vorhin von Netflix gesprochen, jetzt eben auch, dass es darum gehen soll, dass mit den Stimmen trainiert wird, aber eben der aktuellen Vereinbarung geht es ja darum, dass erstmal die Stimme zum Training genutzt wird und noch nicht unbedingt, dass die später als Stimme sie ersetzen sollte in einem neuen Film. Da würde ja eventuell dann nochmal neu verhandelt werden und dann vielleicht auch Geld fließen. Und es gibt ja auch in Amerika, ist ja immer so ein bisschen weiter, dort Stars, die schon ihre Stimme lizenzieren lassen und sagen, dann verdiene ich halt damit Geld. Matthew McConaughey zum Beispiel. Wäre das für Sie auch ein Weg?
Also das muss jeder selbst entscheiden. Ich finde momentan in der aktuellen AOA, also in diesem Vertrag, heißt es, dass wir, sobald wir für Netflix arbeiten, unterschreiben müssen, dass wir eben auch unsere Stimme, unser Spiel zum Trainingszweck hergeben. Diese gewisse Input-Regelung. Die Output-Regelung wäre, wenn es dann genutzt wäre mit meiner Stimme, dass ich dann auch dafür Geld bekomme. Die Schwierigkeit besteht, wenn ich jetzt eine KI trainiere, ich weiß ja gar nicht, wofür es dann benutzt wird. Wird da eine andere Stimme draufgelegt? Wird eine gemorphte Stimme, wird eine kreierte Stimme draufgelegt? Werden einfach nur Gesprächsmodelle aufgezeichnet? Dann existieren Gesprächsmodelle oder Gesprächsdaten, wie Menschen miteinander reden, wie sie interagieren. Und es ist für mich dann nicht mehr nachvollziehbar, was ist jetzt mein Anteil davon? Ich weiß nicht, was dann im Nachhinein dabei rauskommt.
Das, was man jetzt bei Ihnen so ein bisschen raushört, ist diese große Unsicherheit, ne? Also ich will meine Daten, meine Stimme nicht für irgendwas hergeben, wo ich noch gar nicht weiß, wo landet das, was wird damit irgendwie gemacht. Aktuell gibt es ja schon echt eine Menge Gegenwind. Ungefähr 800 Synchronsprecher haben diese Vereinbarung bei Netflix nicht unterschrieben. Denken Sie denn, dass sich diese Entwicklung aufhalten lässt durch diesen Gegenwind?
Ich finde, dass man sich erstmal im Klaren sein muss, was das, was wir gerade erleben, bedeutet. Ich kann für mich persönlich sprechen, dass ich eine Gänsehaut habe, dass so viele Menschen in der Branche auf einmal sagen, das wollen wir nicht, für uns ist hier eine Grenze erreicht. Und im Übrigen nicht nur in der Sprecherei, im Schauspiel, sondern eben auch alles, was mit Urheberrecht zu tun hat. Mhm. Da ist die gesamte Kunst gemeint. Deswegen ist ja auch unsere große Petition, die wir gestartet haben, Kunst vor KI. Dass wir die Kunst einfach, die künstlerische Intelligenz schützen. Und ehrlich gesagt mache ich mir momentan operativ weniger Gedanken um die künstliche Intelligenz als eher um die natürliche Intelligenz. Weil wo soll das denn hingehen? Also, dass wir auch eine Rechtsordnung haben in Europa und in Deutschland und dass einfach an dieser Rechtsordnung vorbei Konzerne durch Machtposition, durch ein Machtgefälle Dinge beschließen, die dann einfach dieses Recht untergraben. Also da fühle ich mich auch in unserer Demokratie, in unserer demokratischen Grundordnung angegriffen. Das ist ja schon mal der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, KI ist ein großartiges Instrument, wenn man es als Werkzeug nutzt, sinnvoll nutzt. Also wenn ich jetzt ein Bild aufhängen möchte, dann nehme ich einen Nagel und einen Hammer und keine Abrissbirne. Und momentan wird so getan, als wäre überall KI sowas vonnöten. Es wird etwas Schlimmes passieren, wenn wir da jetzt nicht KI verwenden. In der Forschung, ja klar. Ganz nachvollziehbar. In der Medizin, behördliche Strukturen. Wir können das an so vielen Punkten sinnvoll nutzen, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Vielleicht auch gesellschaftliche Modelle mal zu betrachten, ohne dass man emotional rangeht, sondern einfach das im Austausch mit einem KI-System sich überlegt, wie könnten wir besser zusammenlegen. Aber doch nicht in dem, was uns alle über Jahrzehnte, Jahrhunderte gefördert und gefordert hat, was uns immer ein Spiegel vorhält, was unsere Neugier weckt, was uns vorangebracht hat, was uns inspiriert. Und das ist die Kunst. Da hat eine künstliche Intelligenz meines Erachtens nichts verloren. Also warum sollen wir alles, was wir fühlen und was uns Freude macht, in einen Automaten stecken und dann von einem Automaten in so einer Mittelmäßigkeit bedienen zu lassen? Also grundlegend glaube ich, Technologie ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Technologie.
Wie weit ist es denn damit gekommen, auch in Ihrem Arbeitsalltag? Ich habe zur Vorbereitung mit Produktionsfirmen gesprochen, die auch welchen, die sagen, die sehen KI sehr kritisch, aber trotzdem setzen auch die KI ein, um dann zum Beispiel so kleine Fehler auszumerzen, wo man den Sprecher jetzt nicht nochmal einbestellen will. Und es gibt wohl auch viele private Fernsehsender, für die ist einfach das Label mit KI gesprochen, wie Sie gerade eben gesagt haben, weil es so gehypt ist, ist das dann schon so wichtig, dass man das haben will, obwohl es nicht besser klingt. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie viel KI ist da schon drin?
Naja, also wenn es um die Bearbeitung geht, wenn man Dinge damit noch ein bisschen putzen kann, dann ist das ja genau das Werkzeug, was ich meine. Also mit so einem Werkzeug kann man natürlich auch schon arbeiten. Aber wenn es jetzt generative Automaten sind, um es mal nett auszudrücken, wenn das jetzt also, wenn mit dem, was ich liefere, mit meiner Matrix, mit meinem Spiel, etwas sich verselbstständigt, was ich nicht mehr beeinflussen kann und damit was Eigenes, Neues kreiert wird, dann habe ich ein Problem damit.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind auch irgendwie so ein bisschen enttäuscht, welchen Weg das gerade alles irgendwie nimmt. Ich höre so ein bisschen raus, dass dieses Recht an der eigenen Stimme, das ist ja so ein bisschen das, was gerade in Frage steht. Wen sehen Sie denn da jetzt in der Verantwortung? Also ist das jetzt irgendwie auf politischer Ebene oder sind das dann die Plattformen oder sind das vielleicht auch Tonstudios? Also wo ist jetzt quasi Handlungsbedarf eigentlich gefragt?
Also die Stimme ist ja meine Identifikation. Das ist sowas wie ein Fingerabdruck. Und nicht umsonst sagt man auch, man gibt bei der Wahl seine Stimme ab. Das ist also was ganz Persönliches. Und es gibt noch gewisse Grauzonen in der Rechtsprechung, wonach gearbeitet werden muss. Ich wäre zum Beispiel absolut für ein Labeling, das gelabelt sein muss, was künstlich generiert wurde und was nicht. Da wären wir schon mal ein Stück weiter an dem Punkt. Es ist ja so, meine Tochter, die hört auf Spotify Sachen und sagt, auf einmal höre ich da was, denke, was ist das denn? Da ist das irgendeine KI, die das gemacht hat, ohne dass ich es wusste. Und da werden natürlich auch dann Menschen, die Musik machen, einfach untergraben, indem generierte Produkte an den rechts vorbeiziehen und sie überholen.
Jetzt ist ja erstmal so, dass eben die Synchronsprecher für sich selber einstehen und wir haben ja vorher schon darüber gesprochen und streiken und auch in der großen Zahl, also 800 von, ich glaube, es gibt so 2.500 professionelle Synchronsprecher in Deutschland. Also das ist ja schon ein Riesenanteil und vor allem frage ich mich immer, da gehört ja auch viel Mut dazu, das zu machen, weil ich dachte früher immer, man ist so festgelegt darauf, Sie sprechen immer Jason Momoa, aber das ist ja gar nicht so. Netflix kann ja auch einfach sagen, und das machen sie ja zum Teil, na, dann arbeiten wir mit anderen Leuten zusammen. Also man riskiert ja schon ganz schön viel bei so einem Streik.
Ich würde es nicht als Streik bezeichnen. Es ist so, wir sind ja nicht festangestellt bei Netflix und wollen auf einmal das doppelte Gehalt und 87 Tage mehr Urlaub und verwehren jetzt die Arbeit. Sondern es ist ja so, dass Netflix die Spielregeln geändert hat und jetzt auf einmal möchte, dass wir das unterschreiben. Und deswegen ist es eher so, dass wir sagen, nee, wir arbeiten momentan für Netflix nicht. Es ist ja auch so, dass meines Erachtens Netflix kriegt gerade nicht besonders gute Presse. Und Netflix kann auch momentan im Vergleich zu den anderen Verleihen nicht aus dem Vollen schöpfen. Also andere Verleihe, andere Produktionen, die können aus dem Vollen schöpfen mit allem, was spricht und spielt. Und jetzt verwehren eben ganz viele die Arbeit, die Zusammenarbeit mit Netflix, weil sie sagen, wir möchten das so nicht unterschreiben. Wir wollen eine Entscheidungsfreiheit. Es darf nicht die Grundlage sein, dass ich nur dann arbeiten darf für euch, wenn ich automatisch kostenlos, also ohne Bezahlung, noch eure KI-Systeme trainiere, die dann irgendwas machen, was ich nicht weiß, was es wird.
Was kann denn mit der KI vielleicht doch künstlerisch Wertvolles geschaffen werden? Und zwar denke ich da an den Pumuckl-Film, wo dann mit Hilfe von KI die ikonische Stimme des ursprünglichen Sprechers Hans Clarin wiederbelebt worden ist. Maximilian Schaffroth hat das eingesprochen und dann wurde es mit der KI bearbeitet und dann hat man die Originalstimme wieder des Films. Das wäre das so etwas, wo man die KI auch künstlerisch einsetzen kann?
Nee, erstens sind da die Rechte geklärt. Das ist also ganz klar vorher abgemacht worden, was das für jeden heißt. Und das war also auch auf einer freien Entscheidung basierend. Das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn ich richtig informiert bin, man kann sogar sich von dem Schauspieler die Stimme anhören. Also man hat eine Wahl auch, also als Konsument kann man sich überlegen, möchte ich jetzt das mit Hans Clarin hören oder mit dem Schauspieler, der es gesprochen hat. Und das dritte ist, also ich bin ja auch Benjamin Blümchen seit 2 Jahren. Und ich freue mich sehr, dass Benjamin Blümchen nicht mit einer KI gemacht wird, sondern dass Benjamin Blümchen einfach als Mensch weiterlebt. Und das finde ich, also klingt komisch, wenn man sagt, der Elefant lebt als Mensch weiter, aber mit einer menschlichen Stimme einfach weiterlebt, weil wir allein in dem Spiel, was wir haben, bei der Produktion mit Benjamin Blümchen so viel zusammen erleben und so viele kuriose Situationen auf einmal schaffen im Zusammenspiel, das weiß ich sehr zu schätzen, weil das eigentlich wie Theater vor dem Mikrofon ist. Inwieweit das mit Pumuckl den Schauspieler glücklich macht, dass er das so macht, das kann nur er beurteilen, das weiß ich nicht.
Aber Sie hätten natürlich gerade mit Benjamin Blümchen jetzt auch die Möglichkeit, in diesem Zeitpunkt vielleicht einmal die ikonische Stimme von Benjamin Blümchen zu sein und vielleicht wird dann 300 Jahre lang mit Ihrer Stimme dieser Elefant weiterleben.
Ich finde, jeder Benjamin hat seine Zeit und die Sterblichkeit einer Stimme hat ja auch einen gewissen Wert. Ich höre wahnsinnig gerne die allerersten Folgen mit Edgar Ott. Ich höre wahnsinnig gerne die weiteren Folgen mit Jürgen Kluckert. Und ich hoffe natürlich auch, dass Menschen, die jetzt gerade heranwachsen, auch mich als Stimme von Benjamin mögen. Aber das Verrückte ist, als ich damals angefragt wurde zum Casting, habe ich erstmal gesagt, nee, auf keinen Fall. Also ich werde jetzt nicht in diese riesengroßen Elefantenfußstapfen treten. Und dann habe ich aber so ein bisschen quer gehört in die ersten Folgen mit Edgar Ott und dann später mit Edgar Ott und dann die ersten Folgen, als Jürgen Kluckert übernommen hat und dann später und habe gemerkt, das klingt immer ein bisschen anders, weil die sich ja auch entwickelt haben. Und diese Entwicklungen sind ja auch ganz toll. Das gibt dem Ganzen, kommen wir jetzt mal mit einem Sportvergleich, das gibt dem ganzen Ball noch so ein Effet. Und das finde ich irgendwie toll. Das ist das, was mich begeistert. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass sonst wir immer nur in demselben Fett braten. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass da auch Selbstgefühltes in dem Moment in die Rolle mit einfließt. Und das kann man, glaube ich, nicht so herstellen, wenn man das jetzt an den Algorithmus abgibt.
Wir haben jetzt über Entwicklungen gesprochen, bei denen man sich teilweise fragen kann, wo geht die Reise noch hin? Das klang jetzt alles gar nicht mal so positiv. Wissend um diese ganzen technischen Entwicklungen, gerade natürlich im Bereich künstlicher, generativer Intelligenz, würden Sie heute nochmal den Beruf des Synchronsprechers wählen?
Unbedingt. Also das ist wahnsinnig wichtig. Ich möchte auch sagen, warum. Ich bin ja als Synchronkind groß geworden. Also ich habe die Sachen auf Deutsch gesehen, das war einfach für mich völlig normal. Für mich haben die Menschen da in den Filmen Deutsch gesprochen. Momentan empfinde ich Synchron auch als Kulturvermittlung, als Transmitter, dass wir es schaffen, Gefühltes, Gespieltes in eine andere Sprache zu übersetzen, dass es genauso gefühlt wird, mindestens genauso gefühlt werden sollte. Das ist unser Anspruch. Und diesen Beruf machen wir alle mit ganz viel Liebe. Und ich glaube, man kann es mit dieser KI-Entwicklung noch so vergleichen. Sicherlich geht das irgendwie alles, aber es wäre so, es würde auf einmal beschlossen werden, es gibt nur noch Suppe zu essen. Wären die Leute auch satt und ist auch viel günstiger. Aber der Genuss würde auf Dauer wegfallen. Und Genuss kommt immer mit einer gewissen Liebe zustande. Und diese Liebe, die wir alle in diesem Beruf stecken, trägt sich ja weiter, macht ja Menschen glücklich. Und da möchte ich gerne weiter auch mit dran beteiligt sein. Also das macht mich froh und das gibt mir beruflich auch einen schönen, sehr schönen Lebenssinn.
Ja, vielen Dank, Herr Klemm, für diesen Einblick in Ihr Handwerk, in Ihre Kunst und in die Situation, in der wir uns gerade befinden, wie viel KI da schon drin steckt.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.